das Krimi-Quartett.
Drei Podcaster
und ein Krimi.
Liebe Krimi-Freundinnen und Krimi-Freunde, in diesem Jahr ist viel passiert, auch im Krimi-Sektor. Wir nehmen das wieder zum Anlass, unsere Krimi-Jahrestipps, dieses Mal von 2022, hier im Krimi-Quartett vorzustellen. Dabei weichen wir von unserer sonstigen Struktur etwas ab und stellen jeweils unsere Top-Krimis vor. Voraussetzung ist dabei nicht unbedingt, dass das jeweilige Werk auch tatsächlich in diesem Jahr erschienen ist. Es reicht, dass wir es in 2022 entdeckt haben. Und natürlich sind wir in Jahreswechselstimmung und begrüßen das neue Jahr. Wir, das sind wie immer Susanne.
Ja, hallo. Ich bin zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht mal in Weihnachtsstimmung, geschweige denn zum Jahreswechsel. Aber vielleicht kommt das ja im Laufe der Folge heute.
Yvonne.
Ja, hallo. Und mit der same procedure as last year starten wir ins neue Jahr.
Ja, und ich bin Stefan, hallo, und ich bin nicht in Jahreswechselstimmung. Allerdings finde ich, dass 2022 nicht so der Burner war. Das kann ruhig vorbeigehen. Schauen wir mal, was nächstes Jahr kommt.
Kann nur besser werden, ja.
Ja, und wir stellen jetzt unsere Top-Krimis vor und deswegen werden wir Einzelbeiträge haben, was wir ja sonst nicht haben. Und ich glaube, es beginnt Yvonne, oder?
Völlig richtig, ja, genau. Ich glaube, wir alle haben vier Dinge mitgebracht. Mein erstes ist ein Podcast, der Kein-Mucks-Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka. Hier geht es um Hörspiele aus den Annalen des Öffentlich-Rechtlichen, wir sagen aus den 50er und 60er Jahren, inklusive Hintergrundinfos. Der Podcast hat mich das ganze Jahr über ganz wunderbar unterhalten. Ich liebe ja diese alten Hörspiele. Ich mag diese alte Hörästhetik von, wie gesagt, 50er, 60er Jahre. Das hat immer was wahnsinnig angenehm Nostalgisches. Und wer das auch gerne hört, der möge da mal mit reinhören. Es sind auch immer sehr interessante Infos noch mit bei. Als nächstes hätten wir einen Film, den ich erst kürzlich gesehen habe im Kino, See How They Run. Wie gesagt, jetzt im Kino, beziehungsweise zum Zeitpunkt, wenn es rauskommt, auf Disney+. Das ist eine Whodunit-Satire mit Hardboiled-Anleihen, eine etwas wilde Mischung. Es ist 1953 und die 100. Aufführung von Agatha Christies Die Mausefalle findet statt. Hinter der Bühne wird der Filmregisseur, gespielt von Adrian Brody, umgebracht, der das Stück für einen Film adaptieren soll. Dem etwas abgehalfterten, knurrigen Inspektor, das ist Sam Rockwell, wird nicht nur der Fall, sondern auch eine überambitionierte Constable, deren Namen ich wahrscheinlich jetzt falsch ausspreche, Saoirse Ronan, überverantwortet, was beides die Geduld des Inspektors auf die Probe stellt. Nach hinten raus ist das Ganze ein bisschen trüber, aber durch seinen Humor, das Setting und den sehr ulkigen Offsprecher ist es wahnsinnig unterhaltsam. Dann, was ich ebenfalls erst kürzlich gesehen habe, auf Disney+, The Patient. Das ist ein Psychothriller-Kammerspiel, man mag es kaum glauben, diese etwas eigentümliche Kombination, mit Steve Carell als Therapeut und Donald Gleason als Patient. Der Therapeut wird entführt, irgendwo im Nirgendwo gefangen gehalten und zu einer Privattherapie gezwungen. Der Patient hat nämlich eine, in Anführungsstrichen, extreme Impulsstörung und ist ein Serienmörder. Ich war auch sehr angetan erstmal von dieser Kombination, dass ein Serienmörder mit dieser sehr interessanten Impulsstörung, in Anführungsstrichen, sich überhaupt einen Therapeuten sucht, dass der den gleich mal gefangen nimmt und sagt, so, du therapierst mich jetzt, bis das hier vorbei ist. Das war natürlich vorhersehbar, aber wird auch gleich direkt in der ersten Folge, direkt am Anfang so gezeigt. So ein Kammerspiel ist natürlich immer sehr dialoglastig. Das heißt, wer das nicht so ab kann, für den wird auch die Serie nichts sein. Wer diese Psychospielchen allerdings spannend findet, der kann hier unbedingt mal reingucken. Ich habe in einigen Rezensionen gesehen, dass die das Ende blöd fanden. Ich fand es allerdings äußerst konsequent und passend zu dem Ganzen. Und als letztes hätten wir noch von Wiebke Salzmann. Mord in Mordewitz, das ist mal wieder ein Buch, das ich selbst lektoriert habe im letzten Jahr, das ist dieses Jahr rausgekommen. Die Johanna, die Protagonistin in diesem Buch, kehrt in das altehrwürdige Familienanwesen zurück, um es eventuell zu kaufen und findet es nicht nur in einem Zustand, das einem die Haare zu Berge stehen lässt. Im Seitenflügel hängt auch noch eine frische Leiche. Bald wird klar, dass jemand es auf Johannas Leben abgesehen hat. Und sie muss zusammen mit der Inspektorin heißt es im Deutschen nicht, mit der Kriminalkommissarin Katharina herausfinden, was um alles in der Welt in Mordowitz eigentlich los ist. Das ist ein Regionalkrimi aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich fand das gleich von Anfang an richtig gut geschrieben, auch unabhängig davon, dass ich das Ganze lektoriert habe. Und es ist sehr humorig geschrieben und da kann man unbedingt mal reinlesen. Und es geht weiter mit Stefan. Was hast du dieses Jahr so gelesen, gehört, gesehen?
Zunächst auch was aus der deutschen Region. Serie National, Harter Brocken, erhältlich in der oder abrufbar in der ARD-Mediathek. Und normalerweise gucke ich deutsche Krimireihen gar nicht so gerne. Das hängt auch viel damit zusammen, dass das Vorabendprogramm mich da so ein wenig abschreckt. Und außerdem gucke ich, glaube ich, zunächst mal in die internationalen Streamingdienste rein, bevor ich dann in heimischen Fernsehgefilden suche. Allerdings habe ich das in diesem Jahr doch häufiger gemacht und Harter Brocken mit Aljoscha Stadelmann in der Hauptrolle des Polizisten Franz Kobs hat es bis jetzt seit 2015 auf immerhin 7 Folgen in Spielfilmlänge gebracht. Das heißt, hier erscheint Jahr für Jahr ein Film. Es ist eine etwas andere Form von Serie, die kann man also nicht so durchbinschen, weil man dann warten muss und so weiter. Und das Ganze spielt in St. Andreasberg im Harz und wirkt am Anfang sehr beschaulich. Allerdings ist das auch eine sehr karge Gegend und zur Beschaulichkeit tragen auch die immer gleichen Nebenfiguren bei, seine Mitpolizistin und ein Postbote. Ja, das klingt ja auch schon noch etwas älter. Und dann dringt aber doch das Verbrechen in diese beschauliche Idylle ein und Frank Kobs muss dann mit aller Ruhe, er ist glaube ich Stoiker von Beruf, und Raffinesse den Fall lösen. Und das klingt auf den ersten Blick tatsächlich wie ein Cozy Crime auf dem Vormittagsprogramm, ist es aber nicht, weil es ja Spielfilmlänge hat. Und sehr bedrohlich, spannend und mitunter auch, es geht auch zur Sache. Und allgegenwärtig, das finde ich prima, der bedrohliche Harz. Also man hat es nicht einfach überlegt, Mensch, wo könnte man mal wieder eine Sendung machen, sondern hat es in Harz gelegt. Und es gibt schöne Harzbilder, gerade auch, wenn es düster ist und so weiter. Aktuell in diesem Jahr erschienen ist die Folge »Das Überlebenstraining«. Eine sehr, sehr schöne Geschichte. Der Polizist Kobs kriegt mit seinem Kumpel, dem Postboten, ein Überlebenstraining geschenkt und darf daran teilnehmen. Darunter befinden sich dummerweise auch ein Pärchen, die ganz anderes im Schilde führen. Und dann wird das Überleben im Harz thematisiert. Sehr schön zu sehen in der ARD-Mediathek. Ein Buch habe ich auch entdeckt, allerdings ist das ja aus dem Jahre 2020 von Sebastian Fitzek. Es ist eine Anthologie, also eine Geschichtensammlung. Es heißt Identität 1142 und ist bei Drömer erschienen. Und im Jahre 2020, das habe ich selber auf Instagram verfolgt, hat Bestsellerautor Sebastian Fitzek unter dem Motto Hashtag Wir schreiben zu Hause aufgerufen zu einem interaktiven Schreibwettbewerb und 1142 begeisterte Fans haben sich an die Arbeit gemacht und sandten ihre Thriller-Stories ein. Allein das durchzugucken, muss eine kleine Aufgabe gewesen sein. Und per Voting in diesem ganzen Instagram-Kontakt, in dieser Community wurde festgelegt, dass sich das Ganze um das Thema Identität drehen sollte, um das Motiv Rache und um den Fund eines Handys mit bedrohlichen Bildern drauf. Also das ist mehr als die Vorgabe, schreibt mal was über Sommer oder so. Und die Jury wählte dann ihrer Meinung nach besten Kurzgeschichten aus, packte sie zwischen zwei Buchdeckeln Und die Hälfte davon sind allerdings gar nicht von den eingesandten Fans, sondern sind Beiträge, die schon vorher fertig waren, bekannter Krimi-Autoren. Da hat man sich aus Marketinggründen gedacht, dann verkauft sich das Ganze besser. Wahrscheinlich richtig, denn ich glaube, das Konzept ist aufgegangen und die Anthologie hat sich gut verkauft. Und entstanden ist ein Charity-Projekt der ganz besonderen Art, denn sämtliche Gewinne aus dem Verkauf der Kurzgeschichten-Anthologie kommen über das Sozialwerk des Deutschen Buchhandels e.V., dem Buchhandel, zugute. Ja, inhaltlich fand ich, das ist Anthologie typisch, nicht jeden Beitrag gut, aber das meiste sind tatsächlich sehr lesenswerte und auch spannende Kurzgeschichten. Insgesamt fand ich das eine prima Aktion von Herrn Fitzek. 368 Seiten, 19,70 Euro. Ja, da geht ja auch was von ab. Das kann man sich ganz gut, finde ich, auf den E-Book-Reader laden und immer mal wieder eine Geschichte lesen. Die von Herrn Fitzek fand ich übrigens auch ganz gut. Dann habe ich noch eine Serie international vor einiger Zeit auf Amazon entdeckt, die heißt Marina und ihre Mörder. Das klingt so ein bisschen wie Adelheid und ihre Mörder. Ja, es ist auch Cozy Crime, aber nicht ganz so albern. So, ne? Also es ist tatsächlich eine leichtere Krimiserie, die man gut nebenbei gucken kann. Offiziell heißt die A Private Affair, Marina und ihre Mörder. Ja. Und ist vor allem mit Jean Reno als eine Art Butler. Und das ist wirklich schön, denn Jean Reno spielt das sehr nobel, sehr ordentlich und gibt dem Ganzen dadurch etwas Struktur, denn das ist schon auch ein bisschen wild, die Serie. Das Ganze spielt im Galizien der 40er Jahre des letzten Jahrhunderts. Also man hatte keine Smartphones, keine Kamera und konnte jetzt auch nicht so richtig dann aufnehmen und angucken. Und ein Serientäter treibt sein Unwesen und Marina Quiroga, die Tochter eines berühmten Kommissars. Sie kann aber als Frau nicht selbst Polizistin sein und ermittelt deshalb mit ihrem Butler, um den Täter zur Strecke zu bringen, sehr zum Leidwesen ihres Bruders, der die richtigen Ermittlungen leitet und leidet. Die Serie ist spannend und hat viel Humor. Außerdem spielt sie in der gesellschaftlichen Oberschicht und bietet viel Raum für tolle Kostüme und stilvolle Karossen. Da gibt's richtig was fürs Auge. Ist ja auch eine Serie im Fernsehen. Ja, und Jean Reno spielt gut, hatte ich schon erzählt. Und wer die Abenteuer von Miss Fisher liebt, sollte hier mal reinschauen. Aktuell gibt es 8 abgeschlossene Folgen in der ersten Staffel. Ich vermute, es wird auch noch eine zweite Staffel geben, denn ich fand das doch ganz prima. Ja, und zum Abschluss habe ich etwas, das habe ich mal genannt, ein Krimi-Experiment. Ruprecht Frieling, der düstere Mann, ein AI, Kurzkrimi, AI steht für künstliche
Intelligenz. Artificial Intelligence.
Genau. Künstliche Intelligenz. Und ob wir wollen oder nicht, wir befinden uns nun mal im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Immer mehr technische Prozesse werden über KIs abgewickelt, Autos, die von selbst fahren. Manchmal auch nicht dahin, wo sie wollen, aber oder sollen. Und es wundert nicht, dass auch der Kunst- und Kulturbereich davon nicht ausgenommen wird. Und wer in letzter Zeit die Nachrichtenmagazine verfolgt hat, hat sicherlich von der Schaffung von Kunstwerken im Stile großer Meister gehört, nur eben nicht von Menschenhand gemalt, sondern durch eine KI, eine künstliche Intelligenz erschaffen. Und tatsächlich entbrennt schon mal der erste Streit um Fragen des Urheberrechts. Wenn also etwas aussieht wie von Gerhard Richter, soll Gerhard Richter daran nicht auch partizipieren oder ist das ein erlaubtes Plagiat oder was ist das Ganze? Nun ist ein erster Kurzkrimi erschienen, der mit Hilfe einer solchen künstlichen Intelligenz entstanden ist und der Berliner Verleger, Autor und kulturell tatsächlich sehr umtriebige Ruprecht Frieling, der Bücherprinz aus Berlin, hat seinen ersten Versuch vorgelegt. Im Klappentext, der ja kein richtiger Klappentext ist, weil es ein E-Book ist, schreibt er, die Veröffentlichung des Kurzkrimis erhebt ausdrücklich keinerlei künstlerischen oder literarischen Anspruch, wohl wahr. Das E-Book soll den Beginn einer technischen Entwicklung dokumentieren, die derzeit mit einem Tempo voranschreitet, die Beobachtern wie Anwendern den Atem raubt. So heißt es dann erklärend im Text. Und der Text selber, also das Buch, ist geschrieben mit der KI-Software Neuroflash. Und ist, ja, vom Prädikat her, vom Inhalt her, würde ich sagen, geht gerade so, wenn man es mit Bestsellern vergleicht, beziehungsweise erstaunlich, wenn man es mit den eigenen ersten Schreibversuchen vergleicht und denen gegenüberhält. Das ist schon nett. Also es ist wirklich ein Experiment und ein erster Aufschlag und dafür ist es eine gute Idee und für 99 Cent bei Amazon als E-Book erhältlich und ein Blick wert, zumal der Autor erläutert, was er da macht. Also es kommt erst ein kurzer Krimi und dann schreibt er, was er da gemacht hat und so weiter. Nicht in allen Details leider, aber immerhin doch sehr instruktiv, finde ich. Ich selber beschäftige mich auch seit einigen Monaten mit einer KI als Schreibassistenz. Allerdings hatte ich da beim Krimi noch nicht so den richtigen Burner. Und ich habe mich auch mit Ruprecht Frieling in diesem Sommer mehrstündig bei Pizza und Wein unterhalten. Wir waren beide der Meinung, die Entwicklung wird weitergehen und wahrscheinlich noch bessere Ergebnisse erzielen. Da darf man also gespannt und, wenn man so möchte, auch bestürzt sein, je nachdem, wie man das so beobachtet und bewertet. Aber das Krimi-Experiment Ruprecht Frieling, der düstere Mann, erhältlich auf Amazon für 99 Cent, ist jedenfalls ein Blick wert. Und dann kommen wir zu Susanne.
Ja, ich habe auch vier Dinge mitgebracht. Ich fange mal mit einem Film an. The Good Nurse ist der Film und das ist ein Film tatsächlich auch aus dem Jahre 2022 und ist ein True Crime Film, aber wirklich ein guter. Also das ist ja nicht unbedingt immer so. Was mir an dem Film besonders gefällt, ist, dass es sich eben nicht primär um den Täter dreht. Das finde ich manchmal bei True Crime problematisch, sondern um die Krankenschwester Amy, und jetzt weiß ich nicht genau, wie man es ausspricht, Loughran, irgendwie so. Jessica Chastain spielt sie, wie ich finde, sehr großartig. Da ist es eben so, dass mysteriöse Todesfälle auftreten und sie letztlich bei der Aufdeckung dieser Todesfälle hilft, dabei wirklich auch sehr mutig ist, sehr tough, sehr auch empathisch, und das finde ich wirklich sehr vielseitig, sehr facettenreich erzählt, und ich finde halt die Schauspieler großartig, also Eddie Redmayne, den ich auch sehr mag, spielt auch noch mit, und ja, also ein, wie ich finde, also ich, wie gesagt, spannender und gut gemachter True Crime Film und eine gute Annäherung an solche Themen, die ich finde, die kann man, also dass man auch gerade mal vielleicht nicht die sonst immer im Mittelpunkt stehenden Personen, also entweder Täter oder Opfer sozusagen so im Mittelpunkt, sondern auch mal andere Personen, auch nicht unbedingt nur aus Ermittlerperspektive, ne, so wirklich auch dieses Empathische, dieses Vorgehen, das hat mir gut gefallen, und genau, also das kann man auf jeden Fall empfehlen. Ähnlich geht es mir mit einer Netflix-Serie, auch da haben mich vor allem die Schauspieler sehr überzeugt, The Inside Man. Da will ich jetzt nicht so viel vorwegnehmen, weil wir den auch nochmal, oder die Serie auch nochmal in einer ganzen Folge besprechen wollen. Deswegen mache ich nur Andeutungen. Also die Serie ist tatsächlich offensichtlich recht umstritten bei den, also so im Netz, hatte ich gar nicht gedacht, sondern ich dachte, das ist eigentlich eine wirklich gute Serie. Also nicht umstritten, weil es irgendwie schlimm ist, sondern manche finden es halt gut, manche finden es wohl nicht so gut. Ich fand sie wirklich ziemlich toll, weil sie das Banale von Gewalttaten so darstellt. Und also irgendwie so, ne, wenn man Hannah Arendt zitieren will, die Banalität des Bösen sozusagen, aber auf einem ganz anderen alltäglichen Level. Also es kommt, ja, ich werde es mal ganz allgemein formulieren, dass sozusagen eigentlich sehr alltägliche Personen auf einmal Grenzen überschreiten, von denen sie nicht gedacht hätten, dass sie sie überschreiten, in Richtung Gewalttätigkeit. Und man so hin und her gerissen ist zwischen, die tun einem irgendwie auch leid, und man versteht so ein bisschen, warum das alles so kumuliert ist, und also so, sie sind einem gar nicht so fremd und es ist nicht so weit vom eigenen Leben weg, wie es oft sonst so in Krimis oder in solchen Serien auch dargestellt wird, das sind die Bösen und das sind die Guten, und da ist es eben überhaupt nicht so klar, und das fand ich wirklich sehr gut, und auch wieder insgesamt die Schauspieler gut, die Darstellung gut, aber da werden wir ja noch im Detail in der einzelnen Folge drüber sprechen. Ein Buch, was mich sehr fasziniert hat dieses Jahr, ist Janice Hollett, The Appeal. Das heißt auf Deutsch, ich meine, Mord zwischen den Zeilen oder so. Also auf The Appeal ist es auf Englisch. Und danach habe ich auch gleich noch, das will ich gleich mit erwähnen, weil es auch gut ist, ihr anderes Buch, The Twyford Code, gelesen. Aber erstmal zu The Appeal. Da geht es um eine Kleinstadt und um eine Theatergruppe mit ganz unterschiedlichen Mitgliedern der Theatergruppe, also sehr, ja, sagen wir mal, etwas reichere, wohlhabendere letztlich die Leiter dieser Gruppe und dann ja sehr ein sehr diverser Mix an Personen, die da mitspielen. Und dann auf einmal erkrankt ein kleines Mädchen, das ist letztlich die Enkelin dieses leitenden Ehepaars, an Krebs und braucht sehr teure Therapien. Und dann legen sich alle ins Zeug, um verschiedene Spendenaktionen durchzuführen und eben diese teuren Therapien mitzufinanzieren. Und dann tun sich mit der Zeit immer mehr Abgründe auf. Es wird immer dramatischer und verwickelter. Und was aber besonders interessant ist an diesem Buch, ist die Art und Weise, wie es erzählt ist. Und zwar nur über E-Mails und schriftliche Nachrichten, die sich die Personen schicken. Also es gibt keinen Dialog, es gibt keine Erzählung dessen, was eigentlich rundherum passiert. Und da denkt man ja erstmal, kann das funktionieren? Aber ich finde, es funktioniert großartig. Also das ist wirklich ganz, ganz toll umgesetzt. Vor allem, weil man sofort bei jeder E-Mail einen ganz unterschiedlichen Stil der Personen hat und sofort irgendwie merkt, wie die ticken, wie die miteinander interagieren. Also da ist eine Person, die auch relativ zentral vorkommt, die so ja nicht ganz so sozial kompetent ist, wo man immer merkt, dass die so in die Fettnäpfchen tritt und sich zu sehr an andere dranhängt, wo es eigentlich unangemessen ist und sowas. Und man ja auch da wirklich irgendwie mitleidet und da so mitbekommt, ne, wie sie wieder eigentlich zu viel agiert. Und eben dann bekommt sie so, also sie schreibt dreiseitige E-Mails, so ungefähr erklärt das ganz umständlich und so weiter. Und dann kommt eine Antwort zurück, ist okay, habe ich erledigt oder so, ohne Anrede, ohne irgendwas. Also sehr klar schon die persönlichen Beziehungen zwischen den Personen. Also wirklich sehr, sehr, sehr gut umgesetzt, hat mich total überzeugt. Und im Twyford Code macht sie dann nochmal was ganz anderes, auch sehr nett, wo sie praktisch nur transkribierte Audionachrichten hintereinander aufschreibt. Also wo jemand, der nicht so gut schreiben und lesen kann, die ganze Zeit auf seinem Handy eine Geschichte erzählt. Und das wird dann einfach abgetippt. Auch mit Worten, wo man wirklich raten muss, was das eigentlich heißt, weil das eben nur lautmalerisch dasteht.
Die Übersetzung aber muss ein Albtraum richtig gewesen sein.
Das weiß ich, gar nicht, ob es das schon auf Deutsch
ist. Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber der deutsche Titel von The Appeal ist tatsächlich Mord zwischen den Zeilen. Völlig richtig.
Ja. Also das habe ich auch auf Englisch gelesen und da habe ich wirklich bei einigen Worten sehr lange überlegt, was das wohl tatsächlich heißt. Aber sehr, also die macht das richtig gut. Und als letztes Wolf Haas, Müll. Der Autor begleitet mich tatsächlich auch schon sehr lange und zwar über den Umweg über meinen Lieblingskabarettisten Josef Hader, den ich wirklich fantastisch spiele und finde und der in den Verfilmungen der Brenner-Reihe eben Kommissar Brenner spielt. Das mag man wahrscheinlich mehr, wenn man eher aus dem süddeutschen Raum kommt. Ich weiß nicht, Josef Hader, habe ich das Gefühl, dass den im norddeutschen Raum, wenn ich da begeistert bin, finden den alle immer schwer zu verstehen. Also,
ja, das stimmt. Ich mache immer Untertitel an dann.
Ja.
Wenn was aus Süddeutschland kommt, also ab Münster, mache ich immer Untertitel an und dann geht's.
Ja, es ist halt, genau, der ist ein Österreicher, ne? Und der, das hört man halt. Tatsächlich, ich habe den auch öfter live gesehen und sehr lustig ist, je südlicher man ihn sieht, desto mehr hört man auch seinen Dialekt. Also der versucht sich eigentlich schon zurückzunehmen. Ich habe ihn einmal in Berlin gehört, aber eben für manche trotzdem vielleicht. Also das muss man mit einberechnen, den Dialekt. Aber ansonsten ist einfach Josef Hader großartig und eben auch die Bücher. Also das ist so ein ganz eigener Humor. Also Wolf Haas hat wirklich einen, finde ich, sehr schwarzen Humor bei seinem Blick auf die Welt, aber dafür unglaublich gute Charakterzeichnungen. Die sind alle so, also gerade Brenner ist irgendwie ein, ja, so sarkastischer, an der Welt verzweifelnder Kerl, der dann aber doch immer wieder das Gute in sich und anderen Menschen entdeckt. Ja, aber das eben ganz toll und über spannende Umwege. In dem Fall ist der Umweg tatsächlich über einen Wertstoffhof, in dem er oder auf dem er gerade arbeitet und wo dann in verschiedenen, wie heißt das, Behältern sozusagen Leichenteile auftauchen. Das führt dann dazu, dass Brenner also eben doch wieder ermittelt und obwohl er das eigentlich ja nicht mehr wollte und eben kein Kommissar mehr ist und da in eine, wie immer, interessante skurrile Geschichte hineingezogen wird. Also Wolf Haas, eben gerade das neue Buch und aber auch ansonsten sehr zu empfehlen.
Ja, und das waren auch unsere Tipps von 2022, sehr unterschiedlich. Ja, wir sind ja auch unterschiedlich, wir lesen auch unterschiedliche Sachen. Uns eint der Krimi und das Krimi-Quartett. Und ja, wenn ihr Lust habt, schreibt uns doch mal, was waren eure Jahresfavoriten? Was habt ihr euch in 2023 im nächsten Jahr in Sachen Krimi vorgenommen? Ihr könnt uns eine E-Mail schicken oder auf Facebook oder Instagram in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns sehr. Wir freuen uns übrigens auch sehr, wenn ihr uns auf Spotify oder bei Apple hört oder bei Amazon Music Unlimited. Dort könnt ihr Kommentare einsetzen oder uns bewerten. Das hilft uns immer in puncto Reichweite. Da freuen wir uns drauf. Ansonsten bleibt uns jetzt nur übrig, euch ein gutes und gesundes 2023 zu wünschen. Und egal, was ihr bis dahin noch vorhabt, lasst euch nicht erwischen.
Ja, frohes neues Jahr.
Genau.
Frohes neues Jahr.
Vorweggenommen.
Nur aus unserer Sicht.
Vorweggenommen, ja, wir drehen. Mhm. Ja, ist doof, wenn man das schon Ostern macht.
Nee, wir sind im Dezember. Das kann gar nicht sein. Das würde man schon an meinen Empfehlungen hören, dass das nicht Ostern entstanden ist.